Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Vorwärts nach weit. Der Hannover 96 Podcast. Und hier sind eure Gastgeber: André, Chris, Dennis und Tobi.
Hannover 96 verliert bei Dynamo Dresden mit 2:0. Wir freuen uns sehr, jetzt über dieses Spiel sprechen zu dürfen. Wir sind natürlich wieder in voller Stärke. Chris, Dennis, André, alle sind dabei. Alle sind heiß, über diese Leckerbissen zu sprechen. Die 5 schönen Spielzüge müssen wir diesmal Chris fragen, hat Dennis gesagt. Denn er hat sie nicht gesehen, da bin ich schon sehr gespannt drauf. Also herzlich willkommen bei Quick and Dirty nach dem Auswärtsspiel bei Dynamo Dresden. Bei Vorwärts nach weit, dem 96-Podcast hier bei meinsportpodcast.de. Ich möchte eigentlich, glaube ich, gar nicht groß über dieses Spiel analysieren oder... Nee, also wir müssen, glaube ich, viel mehr darüber sprechen, wie gefährlich das jetzt alles ist. Also wir haben 3 Spiele gespielt, Hannover 96 hat einen Punkt, hat 1:6 Tore und ist auch nur 14., weil morgen noch die Hälfte der Liga spielt. Das heißt, wir stehen da schon voll mit dem Rücken zur Wand. Ganz kurz zu Dresden. André, du hast ja auf Twitter das Spiel sehr aktiv begleitet, möchte ich beinahe sagen. Und du hast dich sehr echauffiert, dass wenn der Trainer schon 2 als Stürmer deklarierte Spieler auf den Platz stellt, dass du es dann nicht so haben möchtest. Dann sag doch mal kurz, was meinst du denn mit so und wie hättest du es denn gerne?
Ja, sofort. Aber vorher, gib mir ein D, gib mir ein Ü. Dynamo, ich habe das so vermisst, hör mal, da geht mir als Deutschlehrer echt das Messer in der Hose auf. Scheißverein, ehrlich. So, was?
Gerade ja. noch die Kurve gekriegt. Ich wollte es schon rausschneiden, ey.
Na, jetzt mal ernsthaft, also das war noch gerade gegen die verlieren, jetzt sagst du wieder, ich greife vor, aber ist mir jetzt auch scheißegal, das kotzt mich am allermeisten an.
Heute ist okay, ich will da keine Struktur.
Ganz ehrlich, ich will hier keinen Hass verbreiten, aber auf die kann ich verzichten, die können auch zu Braunschweig in die dritte Liga. So. Jetzt zu deiner Frage. Danke.
Gerne.
Nein, ach ganz ehrlich, also du weißt, ich bin ein Freund von 2 Stürmern, im Sinne von 2 Stürmern. Und wenn man sie aufstellt, dann muss man sie halt wirklich beide in einer Art 4-4-2, was auch immer, vorne in Sturmzentrum stellen, sie gerade mit Weidand von außen füttern und dann hoffen, dass da mal einer reingeht. Was man aber gar nicht machen sollte, ist, wenn man 2 potenzielle Stürmer auf dem Papier hat, dass man den einen, den Großen, derjenige, der man Ball ablegen kann, der die Räume aufreißen kann für den etwas kleineren, wendigeren, ballsichereren, dass man den hinter ihn stellt. Also Weidand muss natürlich in die Sturmspitze und Duxch, der etwas mehr mit dem Ball anfangen kann, muss hinter ihm spielen und nicht so, wie das heute war. Weidand war völlig verschenkt. Ich weiß überhaupt nicht, was er da gesollt hat. Und am allerschlimmsten fand ich, das habt ihr letztes Mal gesagt, dass Weidand Selbstvertrauen benötigt. Wie soll man denn in so einem Spiel auf so einer Position als Weidand Selbstvertrauen bekommen? Meine Güte. Also da muss ich sagen, erste...
Sehe ich komplett anders.
Ja, kann sein. Erste Halbzeit aus meiner Sicht vercoacht.
Ja, okay, das ist natürlich ein hartes Urteil. Ich fand übrigens, dass Henrik Weidand in den ersten Minuten, es gab mal so eine schöne Totalaufnahme von seinem Gesicht, da hat er einen Blick wie so ein völlig Irrer, ist dann ja auch über den Platz gerannt, wie nichts Gutes und hat er auch einen Schuss ein bisschen übermotiviert übers Tor gesetzt. Dennis, du siehst es aber komplett anders als André. Wie beurteilst du das denn?
In der Umsetzung war es natürlich letztlich nicht gut, aber die Idee dahinter war natürlich schon nicht verkehrt, weil man muss sich ja auf der anderen Seite mal den Gegner anschauen, der mit einem wirklich massiven Mittelfeld aufgelaufen ist und auch mit sehr, ich sag mal, körperlich präsenten Spielern. Und da war die Idee durchaus gut, mit Henne auch so einen körperlich präsenten Spieler reinzubringen und zwar etwas zurückgezogen, der Bälle bekommt und sie weiter verteilt. Und von der Grundidee kann ich schon verstehen, was man sich da überlegt hat. Es hat halt leider null funktioniert. Wir sind überhaupt nicht ins Spiel gekommen.
Ja, das stimmt, Chris. Ich finde, man hat so ein bisschen gemerkt, dass uns dann doch diese Verbindung zwischen Mittelfeld und Sturm gefehlt hat. Also das, was Sebastian Kerk gespielt hat oder auch der Ox gespielt hat im Pokal, dass diese Position gab es heute so richtig nicht. Und ich finde, man hat das gemerkt. Du hast, Dennis hat gerade gesagt, was eine Idee mit Weidern sein kann. Ich fand aber, es gab eigentlich nur hohe Bälle irgendwo hin. Und dann ist natürlich schwierig, wenn sie nicht zu Weidern kommen, dass er irgendwie den Ball festmachen kann, oder?
Wir wirkten ja in den letzten Spielen schon recht ideenlos und heute haben wir dann zwei Stürmer vorne gehabt, die in der Luft gehangen haben, nicht nur den einen. Ich finde, es war heute ein eindrucksvolles Spiel, wo man gesehen hat, wie sehr uns der Unterschiedsspieler Haraguchi fehlt. Das ist ein Spiel, was wir zumindest theoretisch früher hätten noch glücklich gewinnen können. Durch so einen Sonntagsschuss, durch eine Einzelleistung von einem sehr guten Spieler, den wir dieses Jahr leider nicht mehr auf dieser Position haben. Ansonsten, ja, es war wieder sehr, sehr ideenlos. Ich finde es mutig gegen Dresden, mit zwei Stürmern, also sein System zu ändern und zu sagen, okay, ich versuche jetzt offensiver aufzutreten, weil es eigentlich klar war, dass Dresden heute mit Fans im Rücken sehr offensiv beginnen wird und auch mit viel Druck das Spiel beginnen wird. Ja, war vielleicht der falsche Zeitpunkt, die Idee mag richtig sein, aber solange wir Ernst nicht hinter den beiden Stürmern haben, glaube ich, macht das so keinen Sinn.
Na gut, der Trainer hat wahrscheinlich die Körperlichkeit von Henrik Weidand gewollt, um dann vielleicht auch Angriffe von Dresden im Keim zu ersticken oder auch was gegenzusetzen zu haben. Körperlicherseits, das ist mit Sebastian Ernst jetzt eher nicht der Fall. Henrik Weidand ist schon vom Körper deutlich stärker, als es Sebastian Ernst ist.
Aber das Tobi, ja. Das höre ich jetzt zum zweiten Mal. Du hast das jetzt gesagt, Dennis hat das gesagt. Ich weiß nicht, ob ihr das da auf Sky irgendwie von eurem jemand eingeflüstert bekommen habt.
Was das für eine verdammte gar nicht,
Körperlichkeit das denn? Was für eine verdammte Körperlichkeit denn? Ja. Also Dynamo Dresden, jetzt kann man sagen, gut, die sind spielerisch so schlecht, wenn die was haben, dann ist es Kampf. Okay, gut, über die Schiene könnt ihr mir kommen. Aber körperlich, die waren doch in keinster Weise aggressiver, destruktiver oder sonst irgendwas
als wir. Ja,
guck dir die Foul-Statistik an. Dynamo Dresden hat in 90 Minuten 7-mal Foul gespielt. 7-mal.
Körperlich kann man auch sein, ohne Foul zu spielen. Du musst dir nur mal angucken, der Gegenspieler von Muslia, der hat ihnen komplett den Schneid abgekauft, weil er einfach gegengegangen ist, weil er druckvoll in den Ball reingegangen ist.
Da gab es eine ganz tolle Szene in der ersten Halbzeit, wo der Königsdörfer sich in der eigenen Hälfte den Ball geholt hat und ich glaube zwei oder drei Spieler hinter ihm her sind und jedes Mal wie Wasser abgeprallt sind an ihm. Ja. Der hat einfach nur den Ball gehalten. Wir haben nicht geschafft, diesen Spieler vom Ball zu trennen.
Und da brauchst du
eben, wenn
du
gegen solche Gegner...
Nee, Moment, aber da brauchst du doch aber, wenn du gegen solche Mannschaften spielst, die vom Körperlichen kommen. Und das heißt ja nicht zwingend, dass sie unfair spielen, dass sie faul spielen. Sie spielen hart. Das kann fair sein. Nur du brauchst gegen eine Mannschaft, die hart spielt, kannst du nicht mit Spielern kommen wie Florent Muslia, der eben klein und schmächtig ist, Sebastian Stolze, der lang und schmächtig ist, sondern da brauchst du dann halt auch solche Kanten wie Henrik Weidand. Du brauchst die einfach, sonst kaufen die dir komplett den Schneid ab. Also die Idee ist ja richtig.
Du magst Simbo und ist ja schön, dass du das jetzt verteidigst, aber das ist doch genau das Gegenargument zu dem, was er getan hat. Dann darfst du eben nicht Muslia auf dem Platz haben, dann darfst du eben nicht Stolz oder wie du gesagt hast, auf
dem Platz
haben.
Du hast ja keine Alternative. Du
kannst doch nicht sagen, ich nehme von 11 Spielern Henne Weidand etwas defensiver auf einer Position, wo er komplett verschenkt ist, wo alle seine Stärken verschenkt sind, nur damit er körperlich ein bisschen dagegenhalten kann. Hallo, Dynamo Dresden ist ein verdammter Aufsteiger und wir als Hannover 96 müssen gegen einen verdammten Aufsteiger, genauso wie im letzten Spiel auch schon, eine verdammt andere Präsenz auf den Platz bringen. Und es kann
nicht
sein, dass ein Spieler da den Unterschied machen soll mit seiner Körperlichkeit. Wir haben 11 auf dem Platz und da haben 11 gegenzuhalten. Das ist zweite Liga und wer das nicht verstanden hat, also wenn wir mit der Präsenz weiterspielen,
so, und jetzt kommen wir. Und jetzt kommen wir genau dahin. Jetzt kommen wir doch aber genau dahin. Und das ist genau richtig, was du sagst, auch wenn es ein bisschen früh in der Sendung ist, wieder mal. Aber nein, aber das ist doch genau unser Problem. Das ist ein Problem, was wir, also heute, wir haben es gegen Rostock gesehen. Wir sehen es heute. Also wir können ganz klar sagen, Dynamo Dresden ist spielerisch Hannover 96 grundsätzlich nicht überlegen. Und dabei bleibe ich auch nach diesem Spiel. Das Problem ist aber, dass Dynamo Dresden von der Einstellung, von dem Einsatz, von dem Kampf Hannover 96 heute um Längen überlegen war. So wie es Hansa Rostock, so wie es Hansa Rostock vor 2 Wochen auch schon gewesen ist. Und wir haben einfach überhaupt nichts. Und das ist das Bedauerliche und das ist das Erschreckende. Wir haben einfach überhaupt nichts, was wir solchen Mannschaften entgegensetzen können. Sebastian Ernst, der die ganzen Spiele noch geglänzt hat, sogar gegen Hansa Rostock auch gute Szenen hatte, der war heute überhaupt nicht da. Warum war er nicht da? Weil Dynamo so aggressiv auf den ballführenden Spieler draufgegangen ist, dass wir ganz Spiel Rückpässe hatten, Querpässe hatten, dass wir uns auch im eigenen Strafraum den Ball beinahe aus dem Fuß nehmen lassen. Wir hatten ja schon Angst beinahe, hatte ich das Gefühl bei manchen Spielern, wenn der Dresden auf ihn zugekommen ist. Und das ist unser Hauptproblem, was heute wirklich offenkundig wurde. Ideenlos, okay, ja, nach vorne ging nicht viel, ja, über die Außen ging überhaupt nichts. Yannick Dehm zum Beispiel, also schade, dass sich Stolze verletzt hat, Yannick Dehm ist rechtsoffensiv keine Option. Und zwar in keinster Weise. Wer gegen Dynamo Dresden es nicht schafft, eine vernünftige Flanke in, ich weiß nicht, 70 Minuten gespielt, sagen wir 60 Minuten gespielt, nicht eine vernünftige Flanke an den Mann zu bringen, der hat rechtsoffensiv nichts verloren. Gut, ich will ja gar nicht in die Einzelkritik gehen. Und ich habe mich ja gerade völlig verrannt. Ich will nur sagen, offenkundig ist, dass wir körperlich von der Einstellung, vom Einsatz, einfach dieses Fußballspiel in der zweiten Liga, jetzt auch in der dritten Saison, noch nicht angenommen haben. Wir glauben immer noch, wir können Situationen spielerisch lösen. Dennis, oder?
Auch, ja, ich bin total bei dir. Sind wir übrigens nicht die einzige Mannschaft, der das so geht, ne? Die einzige vermeintliche mit einer Favoritenrolle. Und man hat heute auch nochmal deutlich gesehen, dass uns unter anderem auf der Sechserposition einer fehlt, der, ich sag's jetzt nochmal und André wird vielleicht gleich ins Mikro kotzen, aber der A, diese Körperlichkeit mitbringt und der auch uns im Kopfballspiel mal wieder ein bisschen überlegen macht im Mittelfeld. Ist ja die Hölle. Wir gewinnen keine Kopfbälle.
Aber da stimme ich dir doch komplett zu. Nur bitte schön muss der auf der 6 spielen und auf der 6 die Kopfballduelle gewinnen und auf der 6 die körperliche Präsenz haben, damit du eben einen Weidern oder einen Stürmer XY nach vorne schieben kannst in das Sturmzentrum, wo er hingehört. Aber Weidern dort irgendwo im Dunstkreis des Mittelkreises zu verschleudern, hat uns nach vorne nichts gebracht, hat uns nach hinten nicht wirklich was gebracht, hat uns auch keine Überlegenheit im Zentrum gebracht.
Ist aber der einzige Spieler, den wir in so einem Spiel reinwerfen können, das ist,
da musst du eine andere Taktik wählen. Du hast eine Woche Zeit, dich vorzubereiten nach dem
Pokalspiel. Was willst du da machen?
Die Taktik ist doch auf den Gegner schon zugeschnitten gewesen. Er hat ja extra eine andere Taktik gewählt. Nee, das ist nicht schlimm genug. Das zeigt jetzt nicht zwingenderweise Aufstellungsfehler des Trainers. Das zeigt einfach, wie heruntergewirtschaftet unser Kader an mancher Stelle ist. Dass wir in den letzten 3 Jahren, jetzt dritte Jahr, zweite Liga, es nicht geschafft haben, da auch mal Spieler zu besorgen. Also ich finde, in der Innenverteidigung mit Börner vom Einsatz her kann man ihm nichts vorwerfen. Auch Franke kann man vom Einsatz her nichts vorwerfen. Wir haben aber sonst in den anderen Mannschaftsteilen mal ein bisschen Schwierigkeiten, habe ich das Gefühl, Spieler, die Drecksarbeit in der zweiten Liga machen. Und die brauchst du. Ich sag mal, so ein Sergio Pinto, kein Zweitligist, aber so ein Altin Lala, diese Drecksäcke, die haben wir nicht. Wir haben einen Dominik Kaiser, der völlig überfordert ist. Wir haben einen Mike Franz, der völlig zu alt ist. So. Und mehr haben wir da nicht. Also der Trainer, der weiß das doch auch, der kann doch nur nichts machen. Also ich meine, was soll er denn machen, André? Wie soll er jetzt mit 2 Stürmern spielen und dann spielen wir es mal durch. Du sagst, du hättest lieber 2 Stürmer gesehen, Dux und Weidern ganz vorne. Und dann, wie geht's nach hinten weiter?
Nee, also Moment. Also wenn man mit 2 Stürmern spielt, dann bitte 2 in Anführungszeichen Strafraumstürmer, 2 Stürmer in der Box, 2 Stürmer, die über links, über rechts anspielbar sind, dass du eben Anspielposition hast, damit du überhaupt zu Abschlüssen kommst. Dafür brauchst du aber zwingend ein zentrales Mittelfeld. Du brauchst zwingend Ballbesitz und du brauchst Angriff über die Außen. So, und genau an der Stelle, ich würde den Stürmern gar keinen Vorwurf machen, genau an der Stelle hapert es bei uns und das habt ihr eben genau analysiert, da gibt es für mich gar nichts hinzuzugeben. Körperlich ist ein Muslia ein Witz heute gewesen. Also, weil du gerade gesagt hast, dass der arme Dehm keine einzige Flanke in 70 Minuten geschafft hat, Muslia hat in 90 Minuten keinen vernünftigen Pass offensiv hinbekommen. Also das ist ja nur auch ein Problem.
Einen habe ich gesehen.
Doch, einer war richtig gut, okay, tatsächlich.
Der erste Kontakt von Duxch war scheiße. Ja.
Hölle, also, oder? Das ist echt die Hölle. Wenn du dann schon so einen Ball bekommst, egal.
Aber gut, ja, aber okay, dann von mir aus ein Pass hat er gemacht in 90 Minuten gegen Dresden. Herzlichen Glückwunsch, Musia. Aber dann haben wir
den André, ich möchte es dir einfacher machen. Wir müssen die Doppel-6 auflösen in dem Fall und du musst dann einfach mit einem Zehner spielen.
Ja, Moment, aber dann muss aber mindestens einer der beiden Sechser auch von seinen körperlichen Attributen her in der Lage sein, da eine gewisse Dominanz auszuüben. Und du hast es sehr richtig gesagt, was unser Kopfballspiel betrifft. Also jetzt mal ganz ehrlich, Kaiser 1,71, Muslia 1,72, Ernst 1,79, Ochs 1,75, das liest sich alles wie die fünfte Klasse, ne? Also da wirst du und im Mittelfeld gewinnst du damit keinen Blumenkranz.
Und die fünfte Klasse, du sagst es, geht ja noch weiter. Also ich meine, Körpergröße ist jetzt das eine und Kopfballstärke ist das andere. Aber was mir halt auffällt, ist in den Zweikämpfen, also Cut, Strich, wisst ihr, an was mich das heute erinnert hat? An die Weltmeisterschaft und der Deutschlandnamenschaft.
Warte, du hast gerade Cut, Strich gesagt. Super, dann machen wir doch jetzt kurz eine Pause und du verrätst uns gleich, an was sich das erinnert hat und warum sich das daran erinnert hat. Und das erfahren wir wirklich gleich, und da bin ich schon ganz gespannt darauf, André, nach einer kurzen Pause.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise, sogar bei vielen Möbeln für draußen, in deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
So, herzlich willkommen zurück zur zweiten Runde des Abgesangs, hätte ich beinahe gesagt, auf Hannover 96, des traurigen Analysierens einer wirklich dramatischen Auswärtsniederlage hier bei Quick and Dirty nach dem Auswärtsdebakel in Dresden auf meinsportpodcast.de. André, du wolltest gerade sagen, woran dich das erinnert hat. Der Kader, das Auftreten, was genau? Du meinst eher also den Kader, ne?
Wie Chevy verlogen deine Überleitung war, aber ja.
Nein,
mich hat dieses Spiel heute komplett an die Auftritte der deutschen Nationalmannschaft bei der letzten WM erinnert. Und zwar gab es da so ein paar bezeichnende Szenen. Also Deutschland war ja auch, ich sag mal, ein bisschen in der Favoritenrolle, zumindest mal in der Gruppe. Und dann waren ja alle enttäuscht, weil es nicht so gut geklappt hat. Und die anderen haben uns ja auch körperlich, also die anderen Nationen, haben auch die deutsche Nationalmannschaft körperlich ein bisschen dominiert. So, aber was war denn die Schlüsselszene, die ich mir immer noch im Kopf habe? Ein Kroos im letzten Gruppenspiel wird quasi ein bisschen mit dem Körper bearbeitet und er hört einfach auf zu laufen, er hört auf zu spielen, guckt zum Schiedsrichter und die Attitüde dahinter war, ich bin Kroos, ich bin Spieler von Real Madrid, auch ein Scheißverein, und ey, so kann man das mit mir nicht machen, wenn ich hier aufhöre zu spielen, musst du pfeifen, das ist faul. Und genau so war das heute bei 96 auch. Ein Muslia, ein Muroya, ein Enerli zum Beispiel bei dieser, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, Elfmetersituation. Das waren genau diese Momente, wo sie sich fallen lassen, wo sie rutschen, wo sie aufgeben und auf den Pfiff warten, der aber überhaupt nicht kommt in der zweiten Liga. Und das ist überhaupt nicht, das hast du gerade gesagt, Tobi, das ist überhaupt nicht in den Köpfen drin, dass wir hier in der zweiten Liga spielen und dass wir anders auftreten müssen. Und du kannst auch einen doofen Konterlauf und 1-0 gegen Dresden verlieren. Das ist gar keine Frage, kann passieren. Aber in keiner Sekunde in diesem Spiel, und ich zähle das Rostock-Spiel dazu, hatten wir doch das Gefühl, als ob wir A, dieses Spiel doch gewinnen oder B, es zumindest noch drehen, sondern die anderen Mannschaften waren besser und das Gefühl war doch, oh Mann, wann kriegen wir das erste Gegentor? Und ja, dass es dann auch jedes Mal kurz nach der Pause kommt, ist doch bezeichnend. Ist bezeichnend.
Wobei Rostock war das nicht das Erste, aber ja, stimmt.
Aber wir hätten ja auch schon nach zwei Minuten.
Warte, Chris, ich will, weil er ihn gerade genannt hat. Herzlichen Glückwunsch zum Profidebüt bei Hannover 96 an Lorenz Enerli. André hat nicht geglaubt, dass er Einsatzzeiten bekommen wird. Gleich in der Sendung danach darf Lorenz debütieren. Zweierlei Hinsicht glücklich macht mich das, nämlich André hat Unrecht und Lorenz ist jetzt endlich angekommen und wird uns noch viel Freude bereiten, der kleine Lulu. So, Christian.
Ich habe sowas Ähnliches wie so ein Aha-Erlebnis wie André hatte ich auch direkt nach Spielbeginn, wo wir, glaube ich, nach einer Ecke völlig vogelwild im eigenen Strafraum waren. Da war sofort zu Beginn des Spiels Gefechtsalarm im Hühnerstall und irgendwie überhaupt keine Zuteilung, so wie auch in der zweiten Hälfte beim zweiten Gegentor, wo alle Spieler auf die Flanke gehen, irgendwie drei Leute um den Kopfballspielenden gehen und in der Mitte stehen zwei Leute frei. Also haben wir auch zuteilungstechnisch ganz schöne Probleme gehabt. Neben den technischen Schwächen unserer beiden Innenverteidiger, die heute mit ein, zwei bösen Stockfehlern auch dafür gesorgt haben, dass es hier heute auch noch mit einem Tor oder zwei Tor mehr hätte enden können.
Diese eine Slapstick-Szene deiner zweiten Halbzeit, wo der Ball von ich glaube, Zieler war es, zum Innenverteidiger gespielt wird und der weiß überhaupt nichts damit anzufangen. Also das war wirklich traurig, das stimmt. Ja, bin ich bei dir.
Ja gut, also unterm Strich verdient, verloren. Dresden war die zwei Tore besser oder wir die zwei Tore schlechter. Also ja,
kann man sagen. Aber habt ihr nicht auch Angst, wo die Reise jetzt hingeht? Ich bin
völlig. Das ist genau das, was ich sagen will. Darauf wollte ich gerade überleiten. Sehr lieb von dir, Chris. Genau. Und das Spiel haken wir jetzt ab. Aber es war jetzt das zweite Spiel, wo wir sagen, wow, das war schon böse gegen Aufsteiger, muss mehr kommen. André und ich hatten in Abwesenheit, in der Urlaubsabwesenheit natürlich von Chris und Dennis, wobei Chris, natürlich, du warst nicht im Urlaub. Ja, ist ja gut. Du warst nicht im Urlaub. Du hattest deine Wackenparty. Herzlichen Glückwunsch auch dazu. Also, in der Abwesenheit haben André und ich schon gesagt, im Prinzip nach dem Rostock-Spiel musst du in Dresden schon gewinnen. Das ging jetzt nicht ganz so gut aus. Die haben da schon darauf hingewiesen, danach kommt Heidenheim. Gucken wir nochmal ein bisschen weiter. Die nächsten drei Gegner sind Heidenheim, Darmstadt. Und den dritten habe ich jetzt gerade vergessen. Das ist ja ganz großartig.
St. Pauli.
Danke, deswegen habe ich die vergessen, weil es St. Pauli ist, genau. Also Heidenheim, Darmstadt, St. Pauli. Also, wenn ihr mich fragt, wir stehen mit dem Rücken zur Wand. Also, Dennis, sind das anders? Was macht dir Hoffnung, dass wir schon gleich gegen Heidenheim ein anderes 96 sehen werden, als jetzt zuletzt gegen Dresden und gegen Rostock? Und auch in Norderstedt war es ja nicht, war es ja keine Tanzleistung, ne, gegen die Viertligisten.
Hoffnung. Ich denke nicht, dass wir uns im Abstiegskampf befinden oder dass wir uns deswegen Sorgen machen müssen. Ich denke, das wird eine schwere Saison. Aber wir sind uns doch wohl auch einig, dass Jahn Regensburg und Dynamo Dresden, die jetzt gerade so weit oben stehen, am Ende nicht aufsteigen werden.
Halt, das sind alles Sätze, die habe ich hier im letzten Jahr schon mal gehört. Und auch wenn heute Danny grandios den Arsch rasiert bekommen hat mit seinen Fürthern, auch über Fürth haben wir sowas mal gesagt.
Das ist nicht wir, so André.
Nee,
nicht
das wir. Hat André gesagt.
André hat das gesagt. Wir haben das nicht gesagt, das möchte ich doch mal hier deutlich betonen. André war der Einzige, der Fürth in die gleiche Kategorie gerade gesteckt hat, wie Dennis, zu Recht, Jahn Regensburg und Dynamo Dresden.
Also was macht mir Hoffnung? Hoffnung macht mir, dass es tatsächlich gerade andere Mannschaften, wo wir sagen, die sind spielerisch auf unserem Niveau, es gerade auch nicht besser machen. Ich denke, wir werden da auch noch die Kurve bekommen.
Wen meinst du damit?
Welche Mannschaft? Wer es gerade auch nicht so gut macht?
Ja, wer auf unserem Niveau ist und es aber nicht.
Der HSV macht es gerade nicht so gut. Werder Bremen ist auch nicht so richtig in der Liga angekommen.
Ja, aber gut, aber die haben immer schon mal ein Spiel gewonnen, ne? Alle.
Ja, gut. Zumindest dafür sind wir im Pokal weiter. Das können auch nicht alle Fischkörper von sich behaupten. Also, ich denke, dass tatsächlich transfermäßig noch was passieren wird.
Meinst du?
Lindenmeiner wird vielleicht doch noch den Verein verlassen, wenn wir ein bisschen Kohle für ihn bekommen.
Aber im Ernst, wäre das nicht völliger Wahnsinn, wenn du jetzt wirklich Hertha BSC Lindenmeiner gibst für, weiß ich nicht, 2-3 Millionen und wir.
Wenn sie uns gut Geld geben.
Ja, das sind 2-3 Millionen sofort,
bitte. Aber die Frage ist doch, spielt er eine. Wenn er topfit wäre und ist, dann ja, dann würde ich auch sagen, ist Wahnsinn. Aber momentan, wir haben Alternativen und wenn wir dann dafür.
Aber die haben wir ja gerade nicht. Guck mal. Aber Dennis.
Das aber nur Enali zum Beispiel hat heute gespielt, der kann auch mal von Anfang an spielen.
Ja, na klar kann der von Anfang an spielen, aber Enali und Stolze, also Stolze ist mir schon zu unsicher da auf der rechten Seite, muss ich dir ganz ehrlich sagen, der ist halt noch nicht angekommen, wenn man es positiv sagen will, oder er ist einfach nicht gut genug für uns, wenn man es negativ sagen möchte.
Würdet ihr Lindenmeiner abgeben, wenn wir dafür Salif Sané zurückbekommen könnten?
Nein.
Ja.
Salif Sané ist ein Sportinvalide, nein.
Ja.
Wisst ihr, wenn ich zurückgenommen hätte?
3-1 wollte ich nur mal feststellen.
Ja, aber er ist trotzdem Sportinvalide. Ihr seid ja völlig irre. Aber nein, ist okay. Wir sind drei.
Wir reden über Linden Meiner, ist übrigens der Part, der auf der anderen Seite steht, ne? Also nur mal so.
Der hat ja jetzt
Salif
Corona.
Salif Sané also, wäre der Spieler, den wir in den wir auf der Sechserposition brauchen könnten.
Nein, bitte nicht. Und 3-1, ich hab André jetzt nicht Ja sagen hören, ehrlich gesagt. Also
ja.
Ihr packt hier, okay, na gut, dann 3-1. Aber ist egal. Also Salif Sané, Sportinvalide. Wisst ihr aber, wen ich gern zurückgenommen hätte? Und herzlichen Glückwunsch an den ersten FC Nürnberg. Die haben nämlich den vereinslosen und sich bei Arminia Bielefeld fit haltenden Konstantin Rausch verpflichtet. Zunächst als Backup. Zumindest haben die jetzt mal für links ein Backup. Wir nicht. Was wir heute gemerkt haben, als sich unser lieber Niklas Hult vertreten hat. Also herzlichen Glückwunsch an den ersten FC Nürnberg, aber den hätte ich tatsächlich gerne zurückgenommen, weil das war nie der begnadete Fußballer, aber der kam immer über den Einsatz.
Aber darf ich jetzt auch gegen Dennis denkern? Oder?
Immer.
Gut.
Bitte, also Dennis, mach
es. Du hast es ja gerade gesagt, dass es andere Mannschaften gibt in dieser Favoritenrolle zweite Liga, die jetzt auch nicht so gut aus den Startlöchern gekommen sind. Und genau an der Stelle, glaube ich, machen wir einen riesen Denkfehler in Hannover oder zumindest im Umfeld. Hamburg hat einen Sieg und 6-5 Tore. Schalke hat einen Sieg, 5-4 Tore. Werder Bremen hat einen Sieg, 4-3 Tore. Bei denen fehlt ja noch ein Spiel. So, Hannover 96, kein Sieg, 1-6 Tore. Wir haben ein Torverhältnis aktuell von -5. Wir haben in 3 Spielen einmal das Tor getroffen und das war in unserem grandiosen Spiel gegen Bremen, was ja wirklich ganz gut aussah. Ey, ganz ehrlich, wenn wir uns nicht Sorgen machen sollten, ja, wann dann? Also wirklich, wann dann? Und da bin ich bei Tobi. Die nächsten 3 Spiele sind wegweisend und nicht nur wegweisend für die gesamte Saison. Wenn wir am Ende auf Platz 13 reintrudeln, war es keine schöne Saison, hat uns alle geärgert und genervt. Aber wenn wir auf Platz 16, 17, 18 eintrudeln, brennt die Hütte. Und ganz ehrlich, wenn wir in den nächsten 3 Spielen, ich will jetzt gerade abgesagt, auf Zimbo machen, dann ist das Projekt Zimbo schon direkt tot. Da brauchen wir also uns auch nichts vormachen.
Das Problem ist eben, Dennis, du hast natürlich recht, wir sind nicht im Abstiegskampf, weil es der dritte Spieltag, da ist noch gar keiner im Abstiegskampf. Aber wenn wir die nächsten 3 Spiele alle auf die Mütze kriegen, meine Freunde, dann haben wir immer noch einen Punkt und haben dann aber 6 Spiele gespielt. Und ich glaube dann, also spätestens dann, müssen wir uns aber mal umschauen. Ich hoffe nicht, dass das Projekt Zimbo gescheitert ist, weil ich denke, es war völlig klar, dass Jan Zimmermann Zeit braucht. Und wir haben ja auch wirklich auch um das Team herum einiges verändert. Wir haben da schon einen Umbruch, den wir gerade durchmachen. Ich will das Samen nicht beschönigen. Also wir ernten hier auch gerade Früchte, die in den wirklich Katastrophenjahren zuvor gesät wurden. Also jetzt wird wirklich völlig offenkundig, was in Hannover seit Jahren falsch läuft. Da kann ein Markus Mann nichts für, da kann ein Jan Zimmermann nichts für, weil die sind jetzt nur die Personen, die das ausbaden müssen. Hauptverantwortlicher dafür ist natürlich Martin Kind. Übrigens interessant fand ich auch, dass der Herr Schäfer heute vor dem Spiel bei Sky interviewt wurde. Ich habe noch nie erlebt, dass eine Person, die mit der Profispielbetriebsgesellschaft überhaupt nichts zu tun hat, vor dem Spiel genau zu diesen Profis befragt wird und im Prinzip da vorgestellt wird als Geschäftsführer Hannover 96. Ist ja nicht ganz falsch, ist aber auch nicht richtig. Also da ist durch die Hintertür, werden hier Medialfakten geschaffen, die ich nicht akzeptieren kann. Ich habe einen Björn Bremer, einer seiner Vorgänge auf der Position, niemals an einem Spieltag am Spielfeldrand vor dem Spiel, zu dem Spiel sich äußern hören. Eine Katastrophe, ein Skandal, aber ich will mich gar nicht aufregen, das sind Nebenkriegsschauplätze. Passt aber trotzdem ins Bild. Also wir ernten gerade die Früchte, oder Zimbo und Markus ernten gerade die Früchte, die andere vor ihnen gesät haben. Und ich habe da wirklich, also André, letzte Woche oder vor 2 Wochen war ich noch nicht so deiner Meinung, dass wir hier froh sein können, wenn wir hier 13, 14, 15 ankommen. Aber nach den beiden Spielen jetzt Rostock-Dresden, muss ich sagen, von der Einstellung her passt es nicht. Ich glaube, da ist immer noch viel Porzellan zerschlagen worden in der vergangenen Saison. Kurczak die durchziehen zu lassen, war ein großer Fehler. Und Zimbo hat es in der Vorbereitung in der kurzen Zeit einfach noch nicht schaffen können, da wieder viele Schalter im Kopf umzulegen. Wisst ihr, worüber ich mir auch Sorgen mache? Auch wenn das so weggewischt wird Peter Neururer heute die Integrität von Martin Kind so gelobt hat, wie ich hören durfte auf Sport 1. Katastrophe, der Mann, der hat wahrscheinlich mal bei Martin Kind hat er noch einen Deckel offen, ich weiß es nicht ganz genau.
Ja, aber dieses biergetränkte Geblubber, das darf man sich halt einfach auch nicht zu Herzen nehmen. Ne?
Und dann prallt jetzt an mir ab, ich imprägniere mich dann dagegen, das ist okay. Dann lässt mich das nicht mehr triggern, was der Peter sagt. Genau, worauf ich hinaus will, ist aber, also ich. Wenn man Marvin Ducksch halt mal so ein bisschen beobachtet hat, also na klar, bei so einem Spiel sind sie alle gefrustet. Aber wenn ein Marvin Ducksch dann sieht, Ich kriege hier einfach keinen Ball. Gut, den einen, den er kriegt, den verstolpert er leider etwas stümperhaft. Aber er hängt ja in der Luft, ist dann auch gefrustet, haut den Ball noch so ein bisschen weg, dann kurz vor Schuss kriegt eine gelbe Karte, legt sich ja irgendwie noch halb mit dem Schiri an. Ist das ein Marvin Ducksch, der wirklich ganz sicher bei Hannover 96 bleibt und nicht doch nach Bremen wechselt?
Ja, der bleibt, aber ob er damit glücklich ist, ist die Frage.
Glaubst du, da fällt keiner um?
Also ich sehe da überhaupt keine Gefahr, dass der nach Bremen geht. Ich sehe aber sehr wohl die Gefahr, dass er von 96 weggeht. Und ganz ehrlich, ich sehe, wie Hannover 96 finanziell sich auf dem Transfermarkt in den letzten 2 Jahren, auch in diesem Jahr, verhält. Und sollte es wirklich ein Angebot für Marvin Ducksch geben, welches finanziell interessant ist, ist der weg. Das könnt ihr aber glauben. Nicht, weil der weg will oder weil er den Schiedsrichter anflaumt oder sonst was, sondern einfach, weil Hannover 96 verkaufen muss. Das Gleiche ist bei Linden Meiner. Ich lese ja, wenn ich die Presse aus den Orten lese, die bei uns als potenzielle Ziele genannt werden, dass da Ablösesummen verhackstückt werden, die ja wohl ein Witz sind. Also da ist ja nichts mit 2-3 Millionen, was ihr da vorhin gesagt habt. Für 2-3 Millionen müsste man den sofort verkaufen, weil damit könnte man wirklich die Mannschaft qualitativ besser aufstellen.
Wir haben mal fast 12 Millionen
wir kriegen für die gar nichts mehr.
Das war Wolfsburg, ne?
Ja.
Aber also, diese Zeiten sind vorbei.
Anders, nee, wir also haben 12 gewollt und 9 haben sie geboten. 9 haben sie geboten, wir haben 12 gewollt. So,
Entschuldigung. Die Zeiten sind zumindest in Deutschland vorbei. Ne?
Ja, denn, die Zeiten sind vorbei, das ist ja klar.
Aber du kriegst,
was für Zahlen liest du denn? Was für Zahlen liest du denn, André?
1 Million, ne?
Ja, 1 Million, habe ich auch gelesen.
Eine Million.
Ja, 1 Million und das war schon zu viel. Also, ja, und ich sehe es ähnlich. Also, ich würde den auch nicht für 1 Million kaufen.
Nein, Linden Meiner ist, wenn er fit ist, einer der stärksten
Spieler der zweiten Liga. Wenn er fit ist, aber er ist es nicht. Und deswegen ist das ja genau unser Problem.
Er hat jetzt Covid, also ich meine, das ist jetzt unfair. Also, das,
Guck dir die Einsätze in den letzten 3 Jahren an, wie viele er hat gemacht hat.
Ist jetzt körperlich nicht der stabilste. Vielleicht tut er ja aber auch einen Luftwechsel gut, man weiß es nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie gut unsere ärztliche und medizinische Abteilung als solches gewesen ist. Wir hatten ja so ein paar Spieler, die dann wiederkehrende muskuläre Probleme hatten. Das spricht jetzt eher...
Gut, aber mit mal geschenkt bei meiner... Also ich wollte noch einen Punkt machen, weil Dennis den gesagt hat, ich glaube wirklich, dass diese Mannschaft unbedingt einen Sechser braucht, ich glaube, dass diese Mannschaft unbedingt noch einen Stürmer braucht und ich glaube, dass beide nicht kommen werden, weil wir einfach kein Geld haben und deswegen ist der Verkauf eines Spielers, ob meiner, Ducksch, wer auch immer, vielleicht wirklich nochmal ein interessanter Punkt, den man sich überdenken müsste. Denn sonst wird diese Qualität auf diesen Positionen nicht erhöht werden können. Da bin ich mir sicher, welcher Spieler soll denn ablösefrei... Und wir haben ja tolle Erfahrungen gemacht in den letzten Jahren mit ablösefreien Spielern.
Wer soll denn
ablösefrei zu Hannover
96 kommen? Du musst ja die richtigen holen. Also zum Beispiel ein Kocker Rausch hätte ich gern hier gesehen. Jetzt nicht, weil ich glaube, dass Kocker Rausch unsere Kohlen da aus dem Feuer holt. Aber weil
wir reden über einen Sechser, jetzt nicht über einen Backup links.
Ja, nee, alles richtig. Wir reden über Sechser. Aber ich rede davon, dass wir grundsätzlich ablösefreie Spieler finden können. Da bin ich von überzeugt, das machen andere Vereine auch. Also das kann nicht so schwer sein. Und Qualität verbessern ist so die Sache. Mir geht es um die Einstellung.
Wir wollen aber einen Sechser haben, der in der Startelf spielen kann. Dennis hat es gesagt, der ein bisschen das Spiel machen kann, der von hinten aufbauen kann und der im Kopf.
Das will ich gar nicht. Nee, der soll einfach, also für mich soll er nur zerstören können. Echt so ein Altinaler, nur 2 Meter größer.
Schöne Grüße an Manuel Schmiedebach, der vor 2 Wochen in die 7. Liga gewechselt ist, zu Grün-Weiß Ahrensfelde.
Oh, das ist auch so bitter, ey. Das ist so,
ja, gut,
so bitter.
Nee, Schmiede vor einem Jahr, ja, dieses Jahr, obwohl, warte mal, die Alternative heißt
ja Kaiser. Ja. Aber ein Kopfballungeheuer ist das jetzt auch nicht, ne?
Also. Aber da frage ich mich ernsthaft, okay, pass auf, Tobi, ich nehme mich jetzt ernst. Klausi.
Das erste Mal, Premiere.
Ja, man muss ja am Anfang. Aber Klausi ist jetzt zu Darmstadt gewechselt. Jasula, wie heißt der Typ, der bei Paderborn in der ersten Liga 222 gelbe Karten in 17 Spielen geschafft hat?
So. Wer ist zu Darmstadt gewechselt?
Klaus, wie heißt der? Jasula?
Ach so, okay.
So, das wäre
ich exakt an Felix Klaus.
Nein, Felix Klaus nicht. So, das wäre exakt so ein Spieler, den wir brauchen könnten, der genau in dein Portfolio da passen würde, ja? So, 1,90 Meter groß, körperliche Präsenz hat er, sammelt gelbe Karten ohne Ende, ja, ist ein Zerstörer. So, wieso kann sich Darmstadt den leisten und wir nicht?
Vielleicht suchen wir auch falsch, aber das werden wir heute nicht erörtern können. Also halten wir fest, wir machen uns schon ein bisschen Sorgen, die nächsten 3 Spiele sind, auch wenn wir jetzt nicht im Abstiegskampf sind, das wäre auch Unsinn, am 3. Spieltag hier schon damit anzufangen, aber die nächsten 3 Spiele werden schon Super. Die nächsten drei Spiele, sag's nochmal kurz, wir haben es noch nicht verstanden. Die nächsten drei Spiele werden schon zeigen, dass wir, wohin die Reise geht. Und ich habe ein bisschen Sorge, dass wir hier in drei Wochen sitzen und sagen, boah, wir steigen ab.
Der ist Albaner wie Altin Lala. Wenn es der nicht ist, Tobi, ich weiß echt nicht, auf wen du da anspielst.
Er ist jetzt weg, er ist jetzt weg. Ich kann es noch nicht ändern. Ich kann es noch nicht ändern. Ich halte nur fest, wir sind da nicht so ganz aktiv. Ich weiß nicht ganz genau, woran es liegt. Wahrscheinlich ist es auch egal, woran es liegt. Wir brauchen aber dringend Spieler mit Einstellung, mit Kampfeslust und Kampfeshärte. So, aber dass wir finanziell komplett am Arsch sind, zeigt ja auch die Tatsache, dass wir in der U23 einen Minikader haben. Ich meine, die haben zwar heute ihr erstes Saisonspiel 5:0 gewonnen, herzlichen Glückwunsch dazu, haben aber irgendwie kaum noch die Bank besetzt. Wir haben in der U19 eigentlich nur 17-Jährige, ja, weil wir es nicht machen, wie in den vergangenen Jahren, dass wir mal bei Schalke, bei Bremen und bei Bayern München gucken, Bremen war jetzt falsch, bei Schalke, bei Bayern gucken, wer da sich da vielleicht nicht ganz so durchsetzen kann, in die U19 aufsteigt und wir den dann nehmen. Selbst dafür reicht es nicht mehr. Das heißt, das ist aber noch ein Thema für eine andere Sendung. Da müssen wir aber drüber sprechen, Männer. Wir wollen das Konzept hier vorgeben, eigene Spieler zu entwickeln und sie hochzuziehen. So viel gute, ich sag mal, seit der G-Jugend hier herangezogene Spieler haben wir nicht. Das heißt, wir haben es bisher gemacht, dass wir uns bedient haben an anderen Jugendmannschaften. Nicht in dem Stile, wie es Werder Bremen macht, die dann gleich die Topstars geholt haben. Aber Linden Meiner zum Beispiel ist ein Berliner, Lorenz Ennerli ist auch ein Berliner. Also das heißt, wir haben dann schon geguckt, auf wo Spieler sich vielleicht nicht 100% durchsetzen können und haben die zu uns geholt. Das machen wir jetzt nicht mehr und spielen mit 17-Jährigen, was ja grundsätzlich okay ist vom Alter, unsere U19, die zwar heute auch ihr erstes Spiel gewonnen hat, aber worum es mir geht ist, das Konzept soll heißen, junge Spieler in der Akademie und dann zack nach oben. Aber wir schaffen es nicht oder wir machen es nicht, wir verzichten darauf, talentierte Spieler irgendwo herzuholen, sondern lassen unsere U17, unsere U19, unsere U23 mit Rumpfkadern in die Saison starten. Für mich klingt das wie die komplette Verarsche und das komplette Gegenteil von dem, was man vorgibt. Wir haben also kein Geld für Spieler, sagen wir müssen die Jugend fördern. Und sind aber die Jugendausgaben zu hoch, sodass wir da Geld sparen müssen.
Tobi, hast du das echt geglaubt?
Nee, Moment, darum geht es ja nicht, ob ich es geglaubt habe. Ich möchte es hier nochmal ganz klar
sagen. Ja, du machst jetzt hier so ein Fass auf, aber du hast doch gar nicht geglaubt. Kein Mensch glaubt doch das.
Doch, das glauben genug Leute, aber ich will nochmal ganz klar machen.
Das ist genau wie am 1. April, das wenn ich sage, ja, dein Auto wird gerade abgeschleppt.
Das läuft ja unter dem Radar. Wir haben Rumpfkader in der U23, U19, U17. Wir schaffen es nicht, vernünftige Spieler dort an uns zu binden. Im Gegenteil, die großen Talente gehen sogar weg, weil wir da Geld sparen wollen. Sprich, keine Transfers, weil kein Geld da ist. Keine Jugendförderung, weil kein Geld da ist. Ganz ehrlich, Männer, dann können wir den Bums hier auch abschließen. Wie dramatisch das wird, werden wir sehen in den nächsten Spielen. Und darüber werden wir sprechen. In den nächsten Sendungen. So, lasst euch das Wochenende nicht versauen. Das ist ja schon versaut. Genießt den Sonntag trotzdem noch irgendwie. Hannover 96 wird niemals untergehen, auch in der dritten Liga nicht. So, einen wunderschönen Abend, Männer. Es war spät, es war schön. Wundervoll, dass ihr da gewesen seid. Liebe Hörer, hört gerne rein. Sagt, dass eine neue Sendung online ist. Teilt sie gerne.
Und die Hörerin auch.
Die Hörerin sowieso. Und teilt doch unser Leid, also weil geteiltes Leid ist ja halbes Leid. So, wunderschönen guten Abend, schönes Wochenende, schöne Woche. Wir hören uns wieder nach dem wundervollen Spiel am Freitagabend gegen Heidenheim. Ich freue mich sehr darauf. So, bis dahin, tschüss.
Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.